RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Trump gezogen. Merz hatte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut gelobt. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen. Wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Die beiden, bis vor kurzem eng Verbündeten, überziehen sich mit gegenseitigen Drohungen. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik des SpaceX- und Tesla-Chefs an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab während seines Pressetermins mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Musk wiederum droht, keine US-Astronauten mehr ins All zu fliegen, vor dem Hintergrund, dass die USA mangels Alternativen derzeit auf die SpaceX-Raumschiffe angewiesen sind.
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Teilen der Stadt stehen in Flammen. Diese Brände seien von russischen Drohnen ausgelöst worden, so die örtlichen Behörden. Diese hätten die Stadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Die Luftabwehr ist nach Angabe der Militärbehörde im Einsatz. Im Halbfinale der Fußball Nations League hat sich Spanien gegen Frankreich durchgesetzt. Die Spanier gewannen mit 5:4. Am Sonntag trifft das Team im Finale auf Portugal, das sich im ersten Halbfinale gegen Deutschland durchgesetzt hatte. Deutschland spielt dann ebenfalls am Sonntag gegen Frankreich um Platz 3. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber Durchzug von Schauern, zwischendurch auch freundliche Phasen mit Sonne, im Norden und im Südosten auch trocken, Höchstwerte 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter bis 25 Grad, am Pfingstsonntag wechselhaft bis 22 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit nur zwei Meldungen für den Moment. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Berlin ist die A113 Neukölln-Schönefeld in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Weiterhin gute Fahrt, kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR Infostudio in Hamburg. Einen schönen guten Morgen. In Washington ist es jetzt später Donnerstagabend. Der Tag war turbulent für Bundeskanzler Merz, denn er war zu seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in dessen inzwischen schon berüchtigtem Oval Office. Ein Eklat ist ausgeblieben. Den Auftritt des deutschen Kanzlers bezeichneten viele bereits als gelungen. Samuel Jakisch aus Washington.
Eine gute Arbeitsbeziehung zu etablieren in freundlicher Atmosphäre ohne offene Konflikte vor der versammelten Presse im Weißen Haus. Das Hauptziel ihrer diplomatischen Annäherung an die Regierung Trump hat die deutsche Delegation um Friedrich Merz erreichen können, zumindest im öffentlichen Teil ihres Staatsbesuches im Oval Office. Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl und bedankte sich für das Gastgeschenk des Bundeskanzlers, die Gold golden gerahmte Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, der in Kallstadt, Rheinland-Pfalz, zur Welt kam. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine. Konkrete Zusagen über eine anhaltende Unterstützung der USA oder neue Sanktionen gegen Russland gab Donald Trump jedoch nicht. Darüber hinaus dominierten innenpolitische Fragen an den US-Präsidenten die Pressebegegnung im Oval Office, bei der auf US-Seite auch Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio anwesend waren. Friedrich Merz wurde von politischen Beamten und Beratern aus dem Kanzleramt begleitet.
Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump, ein Bericht von Samuel Jakisch. Und wir blicken noch einmal genauer auf das Treffen im Weißen Haus, denn ich habe mit unserem Washington-Korrespondenten Ralf Borchardt gesprochen und ihn gefragt, die Fernsehbilder haben eine entspannte, fast freundschaftliche Atmosphäre vermittelt, auch wenn Bundeskanzler Merz kaum zu Wort gekommen ist. Wie haben Sie das Treffen im Oval Office wahrgenommen?
Wirklich relativ glatt, wie eben berichtet. Es war eine durchweg freundliche Atmosphäre, kann man sagen. Nicht ganz ohne spannende Momente, diese gut 40 Minuten im Oval Office. Es hat zu 90%, würde ich sagen, Donald Trump geredet, viele innenpolitische Fragen der Reporter im Raum. Und Friedrich Merz hat sich zurückgehalten, dann aber doch, vor allem beim Thema Ukraine und Russland, sehr entschieden auf Englisch geantwortet und Trump dazu aufgefordert, für härtere Sanktionen gegen Russland sich einzusetzen. Also das war ein starker Moment des Bundeskanzlers. Am Anfang noch, würde ich doch sagen, relativ nervös Friedrich Merz, als er im Weißen Haus ankam. Da wirkte sein Lächeln noch etwas angespannt. Aber dann gewann er mehr und mehr an Sicherheit in diesem Termin, ließ Trump reden, war dann selbst eben mit eigenen Worten am Zug und konnte am Schluss in mehreren Interviews sagen, er sei außerordentlich zufrieden mit diesem Besuch.
Bei so einem Antrittsbesuch erwartet man ja jetzt nicht unbedingt Beschlüsse oder Entscheidungen in wichtigen Themen. Aber gab es die eine oder andere substanzielle Aussage von Trump, zum Beispiel zum Thema Ukraine oder Handelspolitik, Stichwort Zollstreit mit der EU?
Ja, Trump hat gesagt, er wolle eine Lösung, indirekt hat er das so ausgedrückt, er wolle diesen Zollstreit mit der Europäischen Union, das ist ja der direkte Ansprechpartner in Handelsfragen, nicht Deutschland alleine, lösen. Und Merz könne bei der Lösung dieses Streits eine wichtige Rolle spielen. Also da war zumindest erkennbar, dass Trump tatsächlich diesen Zollstreit auflösen will und eben bis zur von ihm selbst gesetzten Frist bis zum 8. Juli eine Verhandlungslösung mit der EU herbeiführen will. Beim anderen großen Themenkomplex Ukraine-Russland, ja, da wurden schon noch die Unterschiede deutlich. Trump hat erneut von seinem Telefonat mit Putin gestern berichtet und hat doch durchklingen lassen, dass er nach wie vor auch Verständnis für Putins Positionen hat. Merz im Gegenteil hat hier ganz klar gesagt, wir sind auf Seiten der Ukraine und ich werbe hier dafür, auch beim US-Präsidenten mehr Druck zu machen auf Russland. Aber Trump hat auf die Frage, ob er für schärfere Sanktionen gegen Russland sei, sich erneut zurückhaltend geäußert. Also ob das EU-Sanktionspaket gemeinsam mit dem vom US-Senat vorgelegten Sanktionspaket wirklich umgesetzt werden kann, das erscheint mir nach wie vor sehr unsicher.
Die beiden werden vermutlich nicht gleich beste Freunde werden, auch wenn Friedrich Merz ja andeutete, dass er ein gutes persönliches Verhältnis vermutet in Zukunft. Sie haben jetzt gerade noch mal genauer die EU angesprochen und die Zusammenarbeit. Konnte sich Merz da tatsächlich als direkter Ansprechpartner empfehlen oder wird Trump eher wieder ausweichen auf den Franzosen Macron oder die Italienerin Meloni?
Also ich glaube, Friedrich Merz hat sich hier schon positionieren können als zumindest einer der wichtigen Ansprechpartner in Europa, wenn nicht vielleicht der wichtigste. Das wissen wir natürlich nicht genau, das muss ich noch herausstellen. Aber mein Eindruck ist schon, dass Merz viele Argumente unterbringen konnte, die Trump auch ein Stück weit jedenfalls beeindruckt haben. Er hat beispielsweise dargelegt in Zahlen, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist, auch für die USA, nicht nur als Markt, sondern sie produziert auch in den USA Autos, die dann wieder aus den USA exportiert werden, schafft viele Arbeitsplätze hier im Land. Das war nur ein Beispiel. Also unter dem Strich hatte ich den Eindruck, dass in Zukunft durchaus Donald Trump, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt und er die Europäer einbeziehen will, vielleicht sogar an erster Stelle die Nummer von Friedrich Merz wählen könnte.
Er hat ihn ja auch gelobt, wie gut sein Englisch sei. Und ob es, ne? In Deutschland haben wir mit Spannung darauf gewartet, sind jetzt ein bisschen erleichtert alle. Welche Reaktionen gab es denn in der US-amerikanischen Öffentlichkeit? Gab es da schon Kommentare dazu?
Naja, es gab zwei Interviews, bevor Friedrich Merz wieder ins Flugzeug zurück nach Berlin gestiegen ist, bei CNN und Fox News. Und auch dort hat er sich sehr fließend auf Englisch geäußert. Und ich glaube, es war ein kluger Schachzug von Merz, dass er auch ins Oval Office und zu den Gesprächen hinter verschlossenen Türen, etwa beim Mittagessen, ohne Dolmetscher gegangen ist und sich eben durchweg gegenüber Trump auf Englisch geäußert hat. Und das eben relativ fließend. Das hat nicht nur Trump, glaube ich, ein Stück weit beeindruckt, dieses recht gute Englisch, sondern er konnte eben auch in den beiden Interviews bei Fox und bei CNN zeigen, ich kann das fließend. Hier kamen übrigens auch die kritischen Themen zur Sprache bei Fox und CNN, die bei Trump ausgespart wurden, etwa die AfD-Frage, also die Werbung von, nicht Trump persönlich, aber Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio, Elon Musk damals für die AfD. Und hier hat dann Merz ganz klar gesagt in den beiden Interviews, er verbitte sich Lektionen von außen. Deutschland sei eine erwachsene Demokratie und wisse, wie man mit diesen Themen, auch mit der AfD als politischem Gegner im Parlament, umgehe.
Soweit unser Washington-Korrespondent Ralf Borchardt zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump. Wir schauen auf die NATO. Seit 1971 gibt es die großen Marinemanöver der NATO. Zum ersten Mal aber liefen die Kriegsschiffe aus Rostock aus. Train as you fight war das Motto, zu Deutsch trainiere so, als werde gekämpft. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 NATO-Staaten üben ab Mitte Juni den Ernstfall. Den Rahmen gibt das Manöver Baltic Operations. Die Übung läuft auf und über der Ostsee. Am Donnerstag sind die Schiffe aus Rostock-Warnemünde ausgelaufen. Jörn Jakob Gericke hat sich das angesehen.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten Schaulustigen auf beiden Seiten des Rostocker Seekanals. Hier müssen alle Schiffe durch, die auf die Ostsee wollen. Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber und einige, die aus Orten in der Umgebung extra angereist sind. Viele zielen mit Handys in Richtung Fahrrinne, andere mit Kameras und auch Ferngläsern.
Ja, einfach mal Schiffe gucken, Armeeschiffe.
Wenn es jetzt diese großen sind, wo dann auch so Hubschrauber noch mit drauf ist, so, das ist schon cool, aber auch die kleinen sind irgendwie toll, wie sie bewaffnet sind.
Und man sieht es ja nicht so häufig. Also klar, die Korvetten liegen ja häufig, aber so verschiedenste Schiffe mal anzugucken, ist ja doch ganz spannend.
Die ersten Schiffe verlassen am Morgen nach und nach den Hafen in Richtung Ostsee. Minenjagdboote aus Finnland, Frankreich und Estland, eine polnische Korvette und eines der größeren Schiffe, eine belgische Fregatte. Einige der Schaulustigen zeigen sich auch besorgt bei diesen Anblicken.
Ach, es ist schon ein bisschen bedrohlich, wenn man bisschen in die Tiefe geht. Das muss ich schon sagen.
Krieg will ja niemand, nicht? Das sieht schon ein bisschen nach Krieg aus.
An dem NATO-Großmanöver Baltic Operations auf der Ostsee, kurz Bald Ops, sollen insgesamt etwa 50 Kriegsschiffe und Boote mitmachen, hat das Marinekommando Rostock angekündigt, sowie 25 Luftfahrzeuge. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern seien dabei, sagt Marcel Nguyen-Phan, der Pressesprecher der deutschen Marine.
Wir trainieren alle Arten der Seekriegsführung, egal ob es U-Boot-Jagd ist, Luftverteidigung, Minenräumen, nach dem Motto Train as you fight.
Das Manöver Bold Ops soll laut Marine die Zusammenarbeit innerhalb der NATO stärken und gleichzeitig als robuste Abschreckung dienen. Russland wird dabei nicht offiziell erwähnt, aber Moskau hat die Übung bereits als Provokation bezeichnet und führt derzeit selbst ein Marinemanöver in der Ostsee durch. Auch in Rostock gibt es Kritik an der NATO-Großübung. Zum Auslaufen der Kriegsschiffe hat die Linke Mecklenburg-Vorpommern eine Kundgebung organisiert. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor Ort. Die Gruppe lässt weiße Tauben aus einem Käfig in den Himmel flattern. In dem Moment, als das Führungsschiff des Bold-Ops-Manövers den Rostocker Seekanal passiert, die rund 190 Meter lange USS Mount Whitney der United States Navy. Mehr als zwei Wochen lang wollen die Bald Ops-Teilnehmenden weit draußen auf der Ostsee üben. Davon wird die Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen.
Und wir schauen etwas ausführlicher auf das Wetter an diesem Freitag. Zeitweise zieht schauerartiger, teils gewittriger Regen durch. Dazwischen auch freundliche Phasen mit etwas Sonnenschein. Ganz im Norden und im Südosten häufiger trockene Abschnitte. Höchstwerte 16 bis 26 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen, bei Gewittern auch Sturmböen möglich. Und hier noch die Temperaturen in einigen Städten in Deutschland. Berlin 14 Grad bedeckt, Frankfurt am Main auch 14 Grad, leichter Regen. In Dresden ist es stark bewölkt bei 15 Grad, in Hamburg bei leichtem Regen 14 Grad. Köln ebenfalls 14 Grad, stark bewölkt, Leipzig 16 Grad, bedeckt. In München ist es auch bedeckt bei 15 Grad, Rostock 14 Grad bedeckt und in Stuttgart starten sie mit 18 Grad in diesem bedeckten Tag. Kommen Sie gut rein, egal wie das Wetter wird.
Die ARD-Infonacht.
Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte gibt es mit Dorothee Bär von der CSU eine Bundesministerin für Raumfahrt. Aber der bundesdeutsche Föderalismus wäre ja nichts ohne seine Bundesländer. Und dieser neue Schwerpunkt, also die Raumfahrt, hat einige Landesväter auf den Plan gerufen. Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, Baden-Württembergs Winfried Kretschmann, Grüne und den Bremer Bürgermeister Bovenschulte, SPD. Sie waren sich ganz einig und haben gemeinsam mehr Geld für die Raumfahrt verlangt. Es gäbe schließlich einen Wettbewerb im All mit den USA, Indien und China, hieß es. Ein Bericht von Bianca Schwarz.
Dass ausgerechnet Bayern, Baden-Württemberg und Bremen mehr Geld für die Raumfahrt wollen, liegt daran, dass die drei in Deutschland die stärksten Raumfahrtstandorte haben. Der Bereich wird für die Wirtschaft immer wichtiger, erklärt Bremens SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte.
Wir sind nicht das allergrößte Land und deshalb finde ich, ist die Zahl, die man für den Luft- und Raumfahrtstandort für Bremen nennen kann, 140 Unternehmen, 20 Forschungseinrichtungen, 12.000 Beschäftigte, 4 Milliarden Euro Umsatz. Das ist im Verhältnis zur Größe schon ganz erheblich.
Grob gesagt fordern die drei Länder eine Verdopplung des bisherigen Budgets für die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf 2 Milliarden Euro pro Jahr und zusätzlich eine deutlich stärkere Finanzierung des nationalen deutschen Raumfahrtprogramms von 1 Milliarde Euro pro Jahr. Ohne Satelliten zum Beispiel keine Navigation, teilweise keine Handys, kein Internet oder keine präzisen Daten zum Klimaschutz. Gerade Deutschland hat einige Satelliten gebaut, die zum Beispiel den CO2-Spiegel in der Atmosphäre messen oder die Entwicklung der Wälder beobachten. Immer wieder spielen bei dieser Pressekonferenz aber auch die Stichworte Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eine Rolle und die Unabhängigkeit Europas von den USA. Winfried Kretschmann.
Es kann nicht sein, dass am Ende sonst Elon Musk über unsere Verteidigungsfähigkeit entscheidet. Auch deswegen benötigen wir jetzt beherzte Schritte vorwärts, sichere Kommunikation, hochpräzise Navigation, umfassende Aufklärungsdaten aus dem All. Das sind Gradmesser für Europas Souveränität.
Diskutiert werden könnten diese Vorschläge im November in Bremen. Dann findet dort die ESA-Ministerratskonferenz statt, das höchste Entscheidungsgremium der Europäischen Weltraumagentur. Die drei selbsternannten Space Cowboys scheinen vorbereitet.
Südafrikanische Forschende haben eine neue Studie vorgelegt. Darin weisen sie nach, dass das Wildern von Nashörnern durch das sogenannte Dehorning, also das vorsorgliche Enthornen der Tiere, massiv eingedämmt werden kann. Denn durch harte Strafen oder mehr Polizei lassen sich Wilderer kaum abschrecken. Stefan Überbach berichtet auch über die Nachteile.
Zuerst wird das gewaltige Tier betäubt, dann sein Horn mit einer Säge entfernt. Die Prozedur geht vergleichsweise schnell, ist für die Rhinozerosse weitgehend schmerzfrei und kann das Risiko der Wilderei ganz offensichtlich spürbar reduzieren. In ihrer Studie weisen die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität nach, dass in 11 Reservaten rund um den weltberühmten Krüger Nationalpark zwischen 2017 und 2023 die Zahl der Fälle um 3/4 zurückgegangen ist. zurückgegangen ist, nachdem den vom Aussterben bedrohten Tieren die Hörner gestutzt wurden.
Wenn man dann den Horn wegnimmt, dann ist es nicht mehr so viel wert, das zu machen,
sagt der Südafrikaner Markus Hofmeier. Er ist Direktor des Rhino Recovery Fund, einer Initiative zum Schutz der Nashörner weltweit, und hat an der Studie mitgearbeitet. Die Enthornung macht die Tiere also für Wilderer uninteressant, denn denen geht es nur ums Geld und das Geschäft ist lukrativ. Auf den internationalen Schwarzmärkten werden für Hörner und Hornprodukte Höchstpreise gezahlt. In der traditionellen asiatischen Medizin gelten sie als Wundermittel. Dabei bestehen sie wie menschliche Fingernägel und Haare nur aus Keratin. Trotzdem bringt ein Kilo rund 20.000 Euro. Damit ist das Horn im illegalen Handel der teuerste falsche Rohstoff, sagt die südafrikanische Naturschützerin Jessica Babic.
The horn is the most valuable false commodity on the black market trade.
Nach wie vor werden in Südafrika viele Nashörner von Wilderern getötet. Allein im vergangenen Jahr waren es 420. Dabei geben Parkbetreiber und private Züchter viel Geld aus, um ihre Tiere zu schützen. Für Wildhüter, Spürhunde, Luftüberwachung oder Lügendetektoren, mit deren Hilfe verhindert werden soll, dass sich Mitarbeiter von kriminellen Syndikaten kaufen lassen. Das Enthornen hat sich da als deutlich effektiver und sehr viel billiger herausgestellt, heißt es in der Studie. Ein Allheilmittel ist die Methode nach Einschätzung der Wissenschaftler allerdings nicht. Denn die Hörner wachsen schnell wieder nach und Wilderer können auch kurze Stümpfe noch zu Geld machen. Und noch ist nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht, ob und wenn ja, wie die Entfernung der Hörner das Sozialverhalten der Tiere beeinflusst. Aber die Vorteile des Enthornens überwiegen, glaubt Markus Hofmeier vom Rhino Recovery Fund.
Das ist auf den Punkt gekommen, wo es besser ist, ein lebendes Nashorn zu haben mit einem Horn stumpf, als ein totes Nashorn mit keinem Horn.
Die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität sind davon überzeugt, dass sich einiges ändern muss, um den Schutz der Rhinos weiter zu verbessern. Regierung und Parkbetreiber sollten ihre Strategien im Kampf gegen die Wildtierkriminalität daher grundsätzlich überdenken.
Drucken Sie noch auf Papier oder schon mit Mörtel? Ich kann jetzt leider Ihre Gesichter nicht sehen, aber natürlich spreche ich nicht von Laser- oder Farbdruckern zu Hause und im Büro, sondern von XXL-Geräten zum Hausbau. 3D-Drucker gibt es ja schon eine ganze Weile, aber Bauprojekte gibt es nicht so viele. In Norddeutschland wird jetzt ein Bürogebäude gebaut und es ist das erste Projekt dieser Art. Damit will man Baukosten senken und dem Fachkräftemangel zuvorkommen. Thies Jagels hat sich diesen speziellen 3D-Drucker angeschaut.
Schicht für Schicht druckt der XXL-3D-Drucker auf der Baustelle in Selsingen aus Mörtel das Mauerwerk des Bürogebäudes. In 5 Minuten entsteht so 1 Quadratmeter Mauer. Der sogenannte Portaldrucker ist 24 Meter lang, 15 Meter breit und 9 Meter hoch. Programmiert wurde der Drucker am Computer. Vor Ort wird er dann von 2 Betonfacharbeitern per Tablet kontrolliert. Malcolm Hanko ist einer von ihnen.
Der Handwerk selber ist das ja nicht mehr so, ne? Das ist wirklich mehr der Computer wissen, was man jetzt mehr lernen müssen. Und das Fachwissen haben wir ja alle, auf was wir achten müssen.
Lediglich für Korrekturen und das Einlegen von Edelstahlhaken sind er und seine Kollegen noch gefragt. Den Rest macht der Drucker. Dadurch werden weniger Arbeiter auf der Baustelle benötigt und die Verbleibenden geschont.
Dauert noch ein paar Jahre, bis wir das auch, oder ein paar Monate, bis wir das richtig drauf haben. Aber je besser du da reingefuchst bist, so weniger Leute brauchst du nachher, ne? Du brauchst aber wirklich nur noch 3 bis 4 Mann, die hier anarbeiten und das hochziehen, ne? Und ohne Rückenschmerzen oder nach Hause kommen und nichts mehr können, weil man sich tot ins Bett gelegt hat und weiß, nächsten Tag der gleiche Kram.
Und auch die Baukosten sinken durch den geringeren Personalaufwand. Laut Bauunternehmen ist der Rohbau durch den 3D-Drucker 10% günstiger als auf einer herkömmlichen Baustelle, auch wenn der 3D-Drucker für viel Geld gemietet werden muss. Auf der extra eingerichteten Besucherterrasse mit Blick aufs Baufeld in Selsingen informieren sich deshalb viele Ingenieure über den ersten Gebäudedruck in Norddeutschland. Die Meinungen dazu gehen aber auseinander.
Das wird eine Nische bleiben, glaube ich. Das wird jetzt nicht den Bau revolutionieren.
Ich denke, langfristig ist das der Weg, den wir gehen sollten, um auch die Arbeitsbelastung zu reduzieren und den
Beruf, das Berufsfeld auch attraktiver zu machen.
Und auch die Baugeschwindigkeit dürfte viele vom 3D-Drucker überzeugen. Gerade einmal 50 Stunden braucht das Gerät, um das komplette Mauerwerk im Erdgeschoss fertigzustellen, erzählt Betonbauer Malcolm Hanko.
Jetzt läuft das gerade, aber wir haben ja auch Tage gehabt, wo das nicht so lief. Und dann bist du da echt nur gegenarbeiten und probierst irgendwie diesen Fehler rauszuarbeiten, den wir da haben, wie das Wasserwert oder so. Wenn der Mörtel und Wasserwert nicht richtig stimmt, dann bist du nur am Hin und Her switchen, aber groß und ganzen läuft das ja super.
Bodenplatte und Innenausbau müssen aber noch herkömmlich ohne Drucker gebaut werden. Im Dezember soll das Gebäude dann fertig sein.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Das ganz große Ziel ist zum Greifen nah. In der Handball-Bundesliga stehen die Füchse Berlin dicht vor dem Gewinn ihrer ersten deutschen Meisterschaft. Am vorletzten Spieltag haben die Füchse deutlich mit 45-35 gegen Gummersbach gewonnen und bleiben damit vor dem letzten Spieltag am Sonntag Tabellenführer, vor dem SC Magdeburg, der am Mittwoch mit einem Sieg vorgelegt hatte. Aus Berlin berichtet Jens Christian Gussmann.
Der Countdown läuft, ein Sieg noch und die große Meisterparty der Füchse Berlin kann starten. Im letzten Heimspiel siegten sie gegen den VfL Gummersbach 45-35 und lösten Titelverteidiger Magdeburg an der Tabellenspitze wieder ab. Gegen den Tabellensiebten nahm die Begegnung einen typischen Verlauf. Eine Viertelstunde lang checkten die Berliner ihren Gegner ab. 9-8 hieß es nach 15 Minuten. Und dann der abrupte Tritt aufs Gaspedal, die Beschleunigung, wie sie sonst kein anderes Team der Liga hinbekommt. -7 zur Halbzeit für Gummersbach. Im zweiten Abschnitt dasselbe Spiel. Anfangs halten die Gäste mit. Zwischenspurt Berlin. Am Ende ein Kantersieg. 45-35.
Im Tabellenkeller ist der TVB Stuttgart am vorletzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Stuttgarter verloren bei Frisch auf Göppingen mit 27-28 und müssen weiter um den Klassenerhalt zittern. Außerdem holte der HSV Hamburg einen Heimsieg gegen Wetzlar. Alle Ergebnisse in der Übersicht und die Tabelle finden Sie jederzeit auf sportschau.de und in der Sportschau-App. In der Fußball Nations League hat Spanien das Finale erreicht und das mit einem Wahnsinnsspiel. Die Iberer haben ihr Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich gewonnen mit 5-4. Spanien führte 4-0 und 5-1 und musste trotzdem nochmal zittern. Im Endspiel am Sonntag in München trifft Spanien auf Portugal, das sich am Mittwoch ja gegen Deutschland durchgesetzt hatte. Und die DFB-Elf bekommt es so im Spiel um Platz 3 am Sonntagnachmittag in Stuttgart mit Frankreich zu tun. Für den europäischen Fußballnachwuchs steht in diesem Sommer eine Europameisterschaft an. In knapp einer Woche geht's los in der Slowakei und den letzten Test vor der EM, den hat die deutsche U21 verloren mit 1-2 gegen Finnland. Unterdessen steht auch der finale Kader und da gibt's eine kleine Überraschung, denn Stürmer Nick Woltemade bleibt nun doch erstmal noch bei der A-Nationalmannschaft bis zum Spiel um Platz 3 am Sonntag. Erst danach geht's für ihn zur U21. Mehr von Christian Schulze.
Trainer Antonio Di Salvo muss nun doch länger auf seinen Leistungsträger im Sturm warten. Ursprünglich hatten Di Salvo und Bundestrainer Julian Nagelsmann vereinbart, dass Woltemade im Fall einer Niederlage im Nations League Halbfinale gegen Portugal vorzeitig zur U21 abreist. Jetzt das Umdenken bei Nagelsmann, der den Stürmer bei der 1-2 Niederlage am Mittwoch gegen Portugal für die Nationalmannschaft hatte debütieren lassen. Während die U21 am Sonntag zur finalen Vorbereitung in die Slowakei reist, wird Woltemade am gleichen Tag beim Spiel um Platz 3 der Nations League für die A-Nationalmannschaft dabei sein.
Bei den French Open der Tennisprofis steht jetzt das Finale der Frauen fest. Die beiden aktuell besten Spielerinnen der Welt treffen im Endspiel in Paris aufeinander, Arina Sabalenka und Coco Gauff. Beide haben ihre Halbfinalspiele gewonnen. Und damit ist auch klar, das Tennismärchen der Französin Louise Boisson ist vorbei. Aus Paris Guido Ringel.
Auch das schönste Märchen hat irgendwann ein Ende und jetzt ist das von Louise Boisson vorbei. Als Sensation und Nummer 361 der Welt im Halbfinale. Aber da war dann Schluss. Gegnerin Coco Gauff als Nummer 2 der Rangliste war einfach zu stark. Sie steht hier wie schon vor 3 Jahren im Finale im Stade Roland Garros. Louise Boisson kann sich mit der Geschichte trösten, die sie geschrieben hat. Mit dem Sprung um 300 Plätze nach vorne in der Weltrangliste und rund 700.000 Euro Prämie. Gegnerin von Coco Gauff im Finale ist die Weltranglistenerste Arina Sabalenka. In einem langen Match konnte sie sich durchsetzen gegen die Titelverteidigerin hier, gegen Iga Świątek.
Und heute stehen dann die Halbfinalspiele der Männer an.
Das war der Sport in der ARD-Infonacht. Und hier geht es gleich weiter um 16:30 mit den Nachrichten. Danach sprechen wir über mehrere Themen. Einmal die Zunahme des illegalen Drogenkonsums in der EU. Da wird ein Bericht vorgelegt. Und dann gibt es auch noch ein Interview mit Bezug zu 40 Jahren Rock am Ring. Also bleiben Sie dran.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundesaußenminister Wadefuhl hat eine positive Bilanz des Treffens zwischen Kanzler Merz und US-Präsident Trump gezogen. Die Gespräche im Weißen Haus seien ein guter Auftakt gewesen, sagte Wadefuhl im ZDF. Er glaube, man habe ein bisschen Respekt gehört beim US-Präsidenten. Auch Bundeskanzler Merz äußerte sich nach dem Treffen in Washington zufrieden und sprach von einer guten persönlichen Grundlage für die kommenden Jahre der Zusammenarbeit. Trump hatte bei dem Gespräch unter anderem die Pläne der Bundesregierung gelobt, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Die beiden bis vor kurzem eng Verbündeten überziehen sich mit gegenseitigen Drohungen. Aus Washington Ralf Borchardt.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik des SpaceX- und Tesla-Chefs an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab während seines Pressetermins mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Musk wiederum droht, keine US-Astronauten mehr ins All zu fliegen, vor dem Hintergrund, dass die USA mangels Alternativen derzeit auf die SpaceX-Raumschiffe angewiesen sind.
Israel hat erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Ziel war nach Armeeangaben eine unterirdische Drohnenfabrik der Hisbollah-Miliz. Diese habe unter den bombardierten Stadtvierteln gelegen. Die Bevölkerung sei im Vorfeld gewarnt worden. Libanesische Staatsmedien berichten zudem von israelischen Angriffen auf ein Dorf im Süden des Landes. Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen. Um Mitternacht sind Übergangsregeln in Kraft getreten. Sie sollen so lange gelten, bis ein neues Handelsabkommen gilt. Die EU hatte ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu stärken. Die Bauern im Osten der EU kritisierten die Zollbefreiung. Sie beklagten eine unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber Durchzug von Schauern, zwischendurch freundliche Phasen mit etwas Sonne, ganz im Norden und im Südosten auch mal länger trocken, 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter bei 16 bis 25 Grad, am Pfingstsonntag wechselhaft wieder Schauer und Gewitter, sehr windig und etwas kühler, 13 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Hemmingstedt, Kreis Dithmarschen, kommt es in der Meldorfer Straße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einer Lagerhalle. Aktuell zieht der Rauch in Richtung Norden. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie trotzdem gut durch den Straßenverkehr und auch gut in diesen neuen Tag.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber herzlich willkommen. Es ist keine wirklich gute Nachricht. Der illegale Drogenkonsum in der EU nimmt weiter zu. Das ist das Ergebnis des Drogenberichts 2025, den gestern die Drogenagentur der Europäischen Union vorgestellt hat. Sorgen macht der Behörde der rasche Wandel auf dem kriminellen Markt und beim Konsum. So seien auch immer mehr chemisch hergestellte Substanzen aus Laboren in Umlauf. Einzelheiten von Matthias Reiche.
Eine hohe Verfügbarkeit, dazu immer mehr und immer wirksamere Substanzen. Das ist die Realität, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner bei der Präsentation des aktuellen Drogenreports. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis, wo eine zunehmende Diversifizierung der auf dem Markt erhältlichen Produkte zu beobachten ist. Und seit Jahren auf dem Vormarsch ist auch Kokain.
Der diesjährige Report zeigt klar auf, dass der weitverbreitete Kokainkonsum in der EU zutiefst besorgniserregend ist. Ich war schockiert, wie stark die Zahl der Sicherstellungen von Kokain zugenommen hat. Auf der einen Seite ist das natürlich eine gute Sache, wenn die beschlagnahmte Menge von Jahr zu Jahr steigt. Aber auf der anderen Seite zeigt dies das Ausmaß dieses Problems, das wir mit Kokain haben.
Gleichzeitig nimmt auch der Konsum synthetischer Drogen deutlich zu. Da geht es beispielsweise um hochwirksame Opioide wie Katinone.
Another important issue is the significant rise in synthetic cathinones.
Seit 2009 sind auf dem europäischen Drogenmarkt 88 dieser neuen synthetischen Opioide aufgetaucht, die nicht selten zu tödlichen Vergiftungen führen. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf eine erhöhte Produktion solcher Substanzen in Europa, weshalb Experten fürchten, dass diese Nähe zu den Verbrauchermärkten weitere schnelle Veränderungen der Konsumtrends mit sich bringen könnte. Außerdem konstatiert der diesjährige Drogenreport eine deutliche Zunahme des Mischkonsums, wenn zwei oder mehr Substanzen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander genommen werden. Dadurch würden die Risiken, die mit dem Drogenkonsum einhergingen, noch einmal signifikant steigen. Die EU steht vor neuen und sehr schweren Herausforderungen, konstatiert EU-Innenkommissar Magnus Brunner, denn die zunehmende Drogenkriminalität führe in vielen Städten der EU auch zu immer mehr Gewalt.
Unsere neue europäische Strategie der inneren Sicherheit unter dem Namen Protect EU ist Teil unserer Antwort auf diese neuen Gefahren. Dabei haben wir verschiedene Ansätze. Einer ist, der Spur des Geldes zu folgen. Da wollen wir mit neuem Aufwand und intensiver als bisher das System der Finanzströme angreifen, über das die Milliardengewinne aus dem Drogenhandel laufen.
Matthias Reiche über den Drogenbericht der EU für 2024. Der illegale Drogenkonsum nimmt nämlich zu.
Wirtschaft.
Wie lange er wohl noch sinken wird, der Leitzins, er sinkt und sinkt und die Inflation in der Eurozone ist ebenfalls gesunken, sogar ganz leicht unter den von der Europäischen Zentralbank angestrebten Wert von 2%. Das hat den Spielraum der EZB für Zinssenkungen erweitert. Die Notenbanker versuchen so vor allem durch billigeres Geld der Wirtschaft neuen Schub zu verschaffen. Ursula Mayer mit Details.
Die Zinsen im Euroraum sinken erneut, zum 8. Mal seit Juni vergangenen Jahres. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.
We cut interest rates by 25 basis points.
Wir haben beschlossen, die drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Im EZB-Rat waren fast alle dafür.
Der für die EZB richtungsweisende Einlagenzins sinkt dadurch von 2,25 auf 2%. Banken und Sparkassen orientieren sich an ihm und dürften auch ihren Kunden geringere Sparzinsen zahlen auf Tagesgeld- und Festgeldkonten. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB nach eigenen Aussagen ihr Inflationsziel erreicht, stellt EZB-Chefin Lagarde klar.
Inflation is currently at around our 2%.
Die Inflation liegt zurzeit in der Nähe des mittelfristigen Ziels der EZB von 2%.
Allerdings seien die Zeiten außergewöhnlich unsicher. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation kurzfristig sogar weiter dämpfen und die ohnehin schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone belasten. Für dieses Jahr erwartet die EZB ein Wachstum von 0,9%. Die Zentralbank hätte lieber die Füße stillhalten sollen, findet Volker Wieland, Professor für Geldpolitik an der Goethe-Universität Frankfurt.
Es ist immer einfacher, die Zinsen zu senken. Insbesondere auch der Staat freut sich darüber, weil das letztendlich auch zu günstigeren Finanzierungskonditionen führt. Dementsprechend ist es nicht so schwierig für die Notenbank, die Zinsen zu senken. Aber es ist gar nicht einfach, die Zinsen anzuheben. Da gibt es dann doch viele Schuldner, die das nicht gern sehen.
Weil das Schuldenmachen für sie dann wieder teurer wird. Nach dieser Zinssenkung will Lagarde auch erst einmal eine Pause einlegen. Man sei damit trotz aller Unsicherheiten gut aufgestellt. Spekulationen, sie könne vorzeitig ihr Amt aufgeben und zum Weltwirtschaftsforum in Davos wechseln, widersprach die EZB-Chefin.
Ich bin immer fest überzeugt gewesen, meine Mission zu Ende zu führen und meine Amtszeit regulär zu beenden. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie mich nicht so schnell loswerden.
Damit steht Lagarde die nächsten 2 Jahre an der Spitze der EZB, bis ihr Vertrag Ende Oktober 2027 ausläuft.
Aus Frankfurt berichtete Ursula Mayer.
Das Interview.
An diesem Wochenende startet wieder Rock am Ring, eines der größten Festivals in Europa. Rund 80.000 Fans waren 2024 da. In diesem Jahr könnten es vielleicht sogar ein paar mehr sein, weil Rock am Ring seinen 40. Geburtstag feiert. 3 Tage lang Open Air, diesmal auf 4 Bühnen. Mit dabei sind Bands wie The Prodigy, Weezer, Slipknot, Tokotronic. Das Gefühl, vor Tausenden von Fans aufzutreten, die alle Songs mitsingen, das kennen auch die Donuts. 2001 standen sie zum ersten Mal bei Rock am Ring auf der Bühne. Es folgten viele weitere Auftritte. Ingo Knollmann ist Frontmann der Band und steht auch gern mal mitten in der Menge der Fans auf ihren Schultern. Dafür feiern sie ihn. Dieses Mal aber stehen die Donuts nicht im Line-up. Aber Ingo Knollmann moderiert das Festival. Elif Sanel vom WDR hat mit ihm gesprochen und zunächst gefragt, wie besonders ist dieses 40. Jubiläum von Rock am Ring?
Ach, das ist schon was Tolles, das muss man ganz klar so sagen. Also ne, wir Donuts dürfen jetzt auch seit 31 Jahren Musik machen und haben natürlich auch wirklich hunderte Festivals gespielt, von ganz klein bis ganz groß auf der ganzen Welt. Und es ist natürlich schon echt toll, wenn man dabei sein darf, wirklich beim 40-Jährigen. Und wenn man einfach auch wirklich mal sich die Zahlen anschaut, was für eine Erfolgsgeschichte Rock am Ring ist in all den Jahren gewesen. Also das ging ja wirklich 85 schon los mit 75.000 Leuten. Und heutzutage sind es dann wirklich, glaube ich, dieses Mal sogar 90.000. Und das ist natürlich aller Ehren wert in Zeiten, in denen nach Corona und so weiter gar nichts mehr sich erschien. Ne?
Also die schiere Größe ist schon mal total beeindruckend bei Rock am Ring, dieses riesige Gelände. Und für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so oft auf Festivals, vielleicht sogar noch nie gewesen ist, was ist das Besondere an Festivals oder auch an diesem Festival, vor allen Dingen bei Rock am Ring?
Ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, ich glaube, so dieses Festival, diese Festivalkultur, wenn man da so ein ganz kleines bisschen ein Herz dafür hat, sich unter freiem Himmel, manchmal vielleicht auch im Regen, aber mit besten Freundinnen und Freunden zu treffen, eine gute Zeit zu haben und ganz tolle Bands zu sehen, Lieblingsbands zu sehen, aber auch eben neue Bands zu entdecken, dann ist man schon mal nicht schief gewickelt. Und wenn man das halt wirklich mit international riesengroßen Rock-Dinosauriern bei Rock am Ring machen kann als Headliner, genauso wie auf den anderen Bühnen dort Newcomer-Bands zu sehen und so, dann ist das wirklich etwas, was man mal erlebt haben muss. Und bei Rock am Ring ist das wirklich bei all der Größe, bei den 90.000 Leuten, die da wirklich am Nürburgring ein ganzes Wochenende verbringen, irre, wie familiär dieses Festival doch dann daherkommt.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Also tatsächlich ist es so familiär. Kennen Sie da auch immer wieder Leute, wenn Sie dorthin gehen?
Ja, es ist wirklich. Also ich habe die Moderation dort auch jetzt vor 5 Jahren oder 4 Jahren schon mal gemacht. Und ich muss halt wirklich sagen, in all diesen ganzen Jahren, ich glaube, wir haben Ende der 90er, bin ich das allererste Mal da gespielt. 98 oder 99, glaube ich, irgendwie. Und seitdem haben wir 10 Mal da gespielt. Ich bin aber natürlich trotzdem auch in den Jahren, in denen wir nicht gespielt haben, da gewesen. Und es sind immer wieder die gleichen ÜberzeugungstäterInnen an allen Positionen. Von den Securities bis hin zu den Leuten, die das Booking machen. Das sind Leute, die leben natürlich davon, aber vor allen Dingen auch dafür. Und das ist echt toll.
Also wir haben einerseits die vielen Gäste, die vielen Fans, die da hinkommen und dort in Zelten übernachten, dieses Festival auch erleben. Wie ist das für Sie, Ingo Knoll, wenn Sie mit Ihrer Band, den Donuts, auf der Bühne stehen und diese vielen 10.000 Menschen singen Ihre Lieder?
Ja, das ist ein Gefühl, was man überhaupt nicht verpackt bekommt. Das war jetzt zuletzt halt zum Beispiel so, dass wir nach Corona die erste Band unbedingt sein wollten, die das Grand Opening macht, nach diesen 3 Jahren Stille eben als erste Band dort wieder aufzutreten. Haben uns extra vorne ins Line-Up wählen lassen und nicht irgendwie an den späteren Nachmittag oder so. Und ich werde diesen Moment mein ganzes Leben nicht vergessen. Da haben wir dann unsere Freunde von den Toten Hosen noch als Secret Special Guests dabei gehabt. Und es waren an einem Freitagmittag 90.000 Leute vor der Bühne, die komplett durchgedreht sind und die wirklich schon bei dem Intro angefangen haben zu Hunderten, wie wir selbst auch, mit Tränen zu kämpfen, weil es einfach so ein ergreifender Moment war. Es ist wirklich krass, wie viel Zunder, was für ein Hexenkessel diese Boxengasse da alleine ist.
Ja, ich glaube, hier kommt Alex, haben Sie gesungen.
Genau.
Und ich kriege da Gänsehaut, wenn Sie das so auch erzählen und beschreiben, aus dieser Durststrecke hinaus dann auf diese große Bühne zu treten, was das für all diese Leute auch bedeutet und für Sie auch bedeutet als Band, als Musiker, die auch so viel dann auch zurückstecken mussten. Wenn Sie aber jetzt so ein bisschen noch Revue passieren lassen, die all die Jahre, die Sie schon Rock am Ring auch kennen, hat sich das Festival dann auch irgendwie verändert? Also ganz am Anfang war es so ein verrücktes Projekt. Wie ist es heute?
Naja, man muss natürlich schon sagen, dass vieles viel professioneller geworden ist. Und wie sollte es das auch nicht sein? Ne? Eine gewisse Produktionsroutine muss da ja reinkommen. Und wenn man halt irgendwie 90 oder 100 Bands pro Wochenende im Jahr da über eine Bühne schiebt oder über 3 oder 4 Bühnen, dann hat das Ganze natürlich irgendwann auch in gut gemeintem Sinne eine leichte Fließbandhaftigkeit. Aber sonst würden sich ja auch gar keine Zeitpläne anhalten lassen und so. Aber was man wirklich trotzdem sagen muss, ist, dass die Leute, die da arbeiten, einfach immer ein Lächeln im Gesicht haben, egal welche Band jetzt gerade auf der Bühne steht oder hinter der Bühne gerade umbaut. Man ist super hilfsbereit. Man bekommt wirklich als Band einen roten Teppich ausgerollt, Backstage wie eben auf der Bühne. Und ja, ich glaube, wenn man überhaupt irgendwas sagen kann, dann ist vielleicht Rock am Ring ein bisschen klarer geworden über all die Jahre, was für ein Standing dieses Festival wirklich hat und hat das halt Jahr für Jahr immer weiter ausgebaut.
Kann sich so ein Festival auch einer gewissen Kommerzialisierung entziehen, weil die Tickets sind ja auch nun wirklich nicht billig?
Naja, natürlich reden wir von einem Major-Festival. Das ist kein kleiner Wald- und Wiesenveranstalter, der dieses Festival jetzt macht oder das hat jetzt kein großes Stadtbacking oder so. Das sind natürlich auch riesengroße Konzerne dahinter, die das Ganze sponsern und so weiter. Aber ab einer gewissen Reiseflughöhe geht das halt nun mal nicht anders. Und da ist halt auch da im Festival-Kontext natürlich bei Ticketpreisen und so weiter eine gewisse Kommerzialisierung oder Turbokapitalismus irgendwo zu spüren. Das Thema ist aber trotzdem, dass wenn man vor Ort ist, man das halt eben nicht so sehr aufs Brot geschmiert bekommt, sondern halt eben einfach als Gegenwert ganz, ganz tolle Momente erleben kann mit unendlich vielen tollen Bands.
Was bedeutet es auch vielleicht für diese Band, auch gerade für Newcomer oder wenn Sie sich zurückerinnern an Ihren ersten Auftritt als NRW-Band, die in Ibbenbüren gestartet ist, als Sie dort zum ersten Mal aufgetreten sind?
Ach, das war natürlich schon echt so ein Ding für uns. Ne? Also wir können das bis zum heutigen Tag auch nicht fassen. Jedes Mal, wenn wir wieder irgendwie aus dem Nightliner rausfallen, früh morgens und hinter der Hauptbühne bei Rock am Ring stehen, dann freuen wir uns wirklich wie so eine Kindergartengruppe halt einfach, die einen ganz tollen Tag verbringen darf. So. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Rock im Park. Man macht das ja immer im Wechsel, dass man erst Rock im Park und dann Rock am Ring oder eben umgekehrt spielt. Beide Festivals sind miteinander ja wirklich verwoben und das macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Damals war es für uns aber richtig heftig. Ende der 90er, da war unsere Band gerade 5 oder 6 Jahre alt und wir konnten diese Dimensionen gar nicht fassen. Und dass wir wirklich mal auf einem Plakat stehen würden mit Metallica, war verrückt. Und dann hat Kid Rock, glaube ich, seinerzeit noch vor uns gespielt auf der Zeltbühne. Und während wir unser Equipment aufgebaut haben für unsere Show, standen auf einmal Metallica wirklich neben uns, weil die sich das Kid Rock Konzert angeschaut haben. Und das war wirklich so der Moment, wo wir gedacht haben, das knallt mich mal, das kann ja alles gar nicht echt sein.
War das die bisher größte Bühne dann in Ihrem Leben als Band damals?
Also ich glaube, das hat schon ziemlich zu den größten Bühnen gehört, ja. Wobei natürlich dieses Zelt damals, das ist ja noch nicht die Hauptbühne gewesen oder sowas. Also in das Zelt haben da damals, weiß ich, 8.000 oder 10.000 Leute reingepasst. Das ist natürlich trotzdem schon eine irre Kapazität. Aber jetzt, wenn man sich heutzutage wirklich mal so im Vergleich das Panorama gibt, was man halt von der Hauptbühne erleben darf, wenn man bis zum Horizont nur noch Köpfe oder Hände sieht, das ist schon was ganz anderes.
Sie sind ja jetzt schon so viele Jahre mit dabei eingeknöbern. Wenn Sie jetzt uns ein bisschen kurz mitnehmen hinter die Bühne, gibt es da zum Beispiel etwas, was Sie sagen können, das kriegen die Fans und die Gäste überhaupt nicht mit, wenn man nicht hinter der Bühne ist? Was können Sie uns mit sagen? Im Zelt übernachten Sie wahrscheinlich nicht, wenn Sie dann dort sind.
Nein, man fährt ja auch meistens direkt weiter. Ne? Also jetzt dieses Wochenende ist das für mich ein bisschen was anderes, weil ich das ganze Wochenende halt eben ab gleich da bin bis Montagmorgen. Da werde ich halt einfach in einem Hotel schlafen und dann halt dementsprechend jeden Tag abarbeiten, was es so zu tun gibt als Moderator. Die meisten Bands fahren natürlich direkt nach dem Konzert weiter, um dann halt eben beim Zwillingsfestival Rock im Park aufzutreten oder möglicherweise zu anderen Festivals weiterzufahren. Ich kann aber wirklich mal eine Lanze brechen für dieses große Mysterium Backstage, wo alle Leute mal denken, passiert nur Flickflacks ohne Höschen und Halligalli. Es ist wirklich in der Tat einfach ein sehr nettes Miteinander. Die meisten Bands sind auch wirklich sehr, sehr, sehr professionell, die ganzen Tourcrews und so. Und in den wenigsten Fällen passiert da irgendwelches ekstatisches Zeug oder so. Es ist meistens wirklich so, dass man einfach bei einem sehr netten Mittagessen zusammensitzt, man quatscht ein bisschen, man bereitet sich in seiner Garderobe auf den Auftritt vor, wird dann rübergeschattelt, kommt zurück, währenddessen baut die Crew ab und irgendwann nimmt man noch so ein Feierabendbier mit in den Bus und fährt weiter.
Also gut, keine verrückten Eskapaden. Wenn wir jetzt nochmal so ein kleines Schrittchen zurückgehen, weil heute beginnt Jugend musiziert. Wenn Sie erzählen müssen, für Sie als Band, was bedeutet Ihnen Musik? Was ist der Reiz immer noch fürs Musikmachen für Sie?
Ich kann wirklich ganz grundsätzlich sagen, unser ganzes Leben wäre komplett anders verlaufen. Wir sind jetzt wirklich in der tollen Lage, dass wir über die Hälfte unseres Lebens schon Musik machen dürfen gemeinsam. Das ist natürlich alles immer mit sehr viel Glück verbunden und so. Aber ich kann wirklich sagen, ich sammle einfach jedes Jahr Momente für die Ewigkeit. Und ich glaube, ich werde irgendwann meinen Enkelkindern ganz gehörig auf den Sack gehen damit, dass ich denen irgendwie Geschichten von Rock am Ring oder sowas erzähle. Es ist einfach wirklich die schönste Art, seine Zeit zu verbringen, gemeinsam mit FreundInnen zu musizieren, Songs zu schreiben, sich auszuprobieren, die Welt zu bereisen und am Ende des Tages halt einfach wirklich auch für gute Dinge einzustehen, für sich stark zu machen gegen rechts und solche Geschichten. Das sind einfach Dinge, man hat so viel Einfluss auf seine Bubble, aber auch darüber hinaus. Und dieses Sendungsbewusstsein, wenn man das mit Kreativität irgendwie paaren kann, dann ist das wirklich die schönste Art und Weise, diese Welt vielleicht für ein paar Minuten für einen besseren Ort zu machen.
Das sagt Ingo Knollmann, der Frontmann der Band Du Nuts, im Gespräch mit meiner Kollegin Elif Senel.
Die ARD-Infonacht. Kultur.
Es mag wohl kaum Menschen geben, die Musik nicht mögen. Und wenn, ist das für uns im Radio schlecht vorstellbar. Für manche von uns ist Musik allerdings eine Art Lebensinhalt. Und sie können kaum aufhören, darüber zu sprechen. Wenn man dann noch so viel Fachwissen hat wie Musiklegende Peter Urban, dann macht man einen Podcast. Kulturredakteur Oke Bandixen ist mit von der Partie beim Podcast Urban Pop und feiert gerade ein kleines Jubiläum. Severin Neve hat reingehört.
Also wir haben jetzt 100 Folgen auf dem Buckel und wir haben noch nicht alles, wir haben den nächsten Stapel vor uns, wir haben noch nicht alles gemacht. Warum macht das immer noch Spaß?
Also erstens gibt es ja so viele Künstlerinnen und Künstler, über die man reden kann. Und wir kriegen ja immer Vorschläge von unseren Usern, heißt es ja, Hörerinnen und Hörern, was für Vorschläge die alles haben. Und wir haben noch längst nicht alles abgearbeitet.
Nach Arbeit klingt es allerdings überhaupt nicht, wenn die beiden in ihrem Element sind. Wenn auch nicht immer einer Meinung, was die Qualität eines Songs betrifft, wie in der Folge über The Kings.
Und du liebst populäre Popmelodien, das merke ich.
Ja.
Also mir war dieser Song immer zu
ich bin da so ein ganz, popular. Ganz, ganz schlichtes Kerlchen bin ich da. Das ist in der Tat die Wahrheit.
Eine weiche Seele, so geoutet.
Ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann.
Ja.
Dass der Song Lola sich auflösende Geschlechterrollen thematisiert hat, lange bevor wir aufgeregte Feuilleton-Debatten darüber geführt haben, auch Peter Urban räumt wenige Minuten später ein.
Bowie kam dann ja erst mit seiner androgynen Phase, das war also schon hier vorher, 1970.
Aber das ist ja schon sehr mutig gewesen,
ein außergewöhnlicher Song.
Und das macht den großen Charme von Urban Pop aus. Es geht vielleicht gelegentlich auch um Musikgeschmack, aber es geht nie ums Recht haben, sondern um die Geschichten rund um die Bands und Songs, die man so noch nie gehört hat. Einblicke ins Privatleben, Einordnungen in den jeweiligen Zeitgeist und historischen Kontext. So wie Peter Greens Ausflug in die berühmteste Kommune der 70er, als er mit Fleetwood Mac in München ein Konzert gab.
War so ein Typ mit einer Brille wie John Lennon, aber Locken und einer sehr, sehr hübschen Freundin. Und das ist natürlich kurios, denn bei BBC kann man das natürlich irgendwie nicht so wissen, aber wie jetzt Deutsche wissen, ist es Rainer Langhans gewesen und es war Uschi Obermeier. Ja. Also kurios, sagen wir mal.
Teil der Geschichte ist auch, dass Peter Green dort LSD nahm und sich von diesem Trip nie mehr erholte. Nicht immer nur leicht Verdauliches, gelegentlich sogar Tragisches erfährt man in den Gesprächen zwischen Uge Bandixen und Peter Urban.
Da denkst du, so einen Typen triffst du im englischen Pub und kommst sofort ins Gespräch mit ihm. Das Gespräch, das übrigens in einem Auto, in einer Limousine stattfand. Und wir flogen um den Arc de Triomphe und ich in der Kurve landete ich beinahe auf seinem Schoß.
Wie konnte eine junge Engländerin so klingen? Wie konnte sie solche Lieder schreiben? Herzlich willkommen, Peter Urban.
4 Jahre, 100 Folgen, ist nicht alles gesagt über Musik. Da besteht bei den beiden kein Anlass zur Sorge.
Schöne Arbeit, die wir weitermachen werden. Mindestens nochmal 100 Folgen, würde ich sagen.
Ja, unbedingt.
Aber vorher wird die 100. Folge Urban Pop anständig gefeiert. Mit Überraschungspartygast.
Es freut uns ja unglaublich, wie viele Menschen diesen Podcast hören.
Die 100. Folge Urban Pop und wir haben uns ein Geschenk gemacht. Wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen und das ist Ulla Meinecke.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Du schmeißt mir Liebe nur so um mich. Und immer
die 100. Folge NDR Podcasts. Urban Pop oder Urban Pop mit Peter Urban und Ocke Bandixen. Jetzt zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Standpunkte.
Nach dem Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump gibt es erste Reaktionen auf die Zusammenkunft im Weißen Haus. Die Kölnische Rundschau schreibt, Test bestanden.
Unter Donald Trump ist das Oval Office zum gefürchteten Ort für ausländische Staatsleute geworden. Friedrich Merz hat die Bühne des Trumpschen Stegreiftheaters unbeschadet verlassen. Dabei hat der Bundeskanzler 3 Dinge richtig gemacht. Er hat im Vorfeld signalisiert, dass er nicht als Bittsteller nach Washington kommt, sondern deutsche und europäische Interessen fest vertreten wird. Er hat den richtigen, wenn angemessen auch lockeren Ton gefunden, um das von Trump empfundene Gefühl unausgesetzter Großartigkeit zu pflegen, ohne unterwürfig zu erscheinen. Und er hat sich nicht provozieren lassen.
Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beschäftigt sich damit, dass Trump den blutigen Krieg Russlands gegen die Ukraine als einen Wettkampf bezeichnete, bei dem sich 2 Jungs rauften.
Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße, diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig, sie brachte Trump in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit dazu, sofort vom Thema abzulenken.
Und wir machen auch einen Themenwechsel. Die NATO hat angesichts der Drohgebärden aus Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutet es nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten brauchen wird. Möglicherweise gehe dies nur, damit die Wehrpflicht wieder einzuführen. Unsere Gastautorin ist heute Ronja Brier, stellvertretende Chefredakteurin des Portals Watson. Sie betont, es gehe um Abschreckung und Verteidigung.
Vielleicht stimmt es, dass wir als Europa jetzt unsere Hausaufgaben machen müssen.
dass wir dafür sorgen müssen, dass wir als NATO von Russland weiterhin ernst genommen werden. Aber ich finde auch, die Frage darf nicht nur lauten, wie verteidigen wir uns? Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bleibt uns noch von der Zukunft, die wir verteidigen wollen? Es sollen jetzt Milliarden in Aufrüstung fließen, während viele, vor allem junge Menschen, unter Inflation, hohen Mieten und Klimakrise leiden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Bildung, nachhaltige Zukunftskonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wir dürfen nicht nur von Panzern reden, sondern müssen die Diskussion dann auch wieder auf die Perspektiven lenken.
Das meint Ronja Brier, stellvertretende Chefredakteurin vom Portal Watson. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau will der Nordatlantikpakt mit seinem Programm nicht nur Putin abschrecken, sondern auch die USA im Bündnis halten und die Souveränität Europas vergrößern.
Doch ob das Bündnis dieses ehrgeizige Ziel auch erreicht, hängt davon ab, ob die Mitglieder den nötigen politischen Willen entwickeln, ihre Gesellschaften wehrwillig sind und die Industrie leistungsfähig ist. Sonst bleibt das 5%-Ziel des Bündnisses von 2025 genauso unerreicht wie das 2%-Ziel aus dem Jahr 2014. Dann dürfte Putin nicht beeindruckt sein und Trump sich von NATO und europäischen Partnern wohl abwenden.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Ulrike Ufer.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen, mit denen das Land 3 Jahre lang unterstützt wurde. Um Mitternacht sind nach Angaben der EU-Kommission Übergangsregelungen in Kraft getreten, die andauern sollen, bis Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen abgeschlossen sind. Die EU hatte rund 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 ukrainische Waren von Zöllen befreit. Seit Mitternacht gelten wieder Zollkontingente für Erzeugnisse aus der Ukraine. Nach dem kompletten Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird heute der Autoverkehr an der gesperrten Kreuzung schrittweise wieder aufgenommen. Ab etwa 14 Uhr solle zunächst die Verbindungsachse zwischen Treskoallee und Edisonstraße jeweils einspurig zur Verfügung stehen. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Svetlana Orheim.
Ab morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskoallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. In der